RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Es herrscht Betrieb hier im Zeiss Großplanetarium an der Prenzlauer Allee in Berlin an drei Tagen Mitte April. Unsichtbare Welten vom Mikroskop zum Universum ist ein Schwerpunkt überschrieben, der Lust machen soll auf das ganz Kleine und natürlich auch auf das ganz Große und fragt, was hat das eigentlich alles mit unserem Alltag zu tun? Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio mit dem Planetarium der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft und dem Deutschen Kulturrat. Schauen wir auf, wie es in der April-Ausgabe der Zeitung Politik und Kultur so schön heißt, die fantastische Welt des winzig Kleinen. Bei uns ist Klaus Hausmann, emeritierter Professor für Zoologie an der Freien Universität. Er hat vor 40 Jahren die Berliner Mikroskopische Gesellschaft mitgegründet. Überrascht Sie immer noch was? Können Sie sich immer noch verwundern, wenn Sie durch dieses Hilfsmittel der Vergrößerung schauen?
Natürlich überrascht mich das immer wieder. Ich denke, man schaut in eine Welt, die kann man nie zu Ende gucken. Es ist ja auch genauso, wenn man Reisen auf der Welt unternimmt, man ist immer wieder überrascht und sieht Stellen, das hat man sich nicht vorstellen können. Gut, die Welt scheint irgendwie endlich zu sein. Irgendwo sucht man krampfhaft nach weiteren Urlaubszielen. Bei der Mikroskopie ist das so, wenn man da reinguckt, man sieht eigentlich immer wieder Neues. Es ist nicht immer wieder dasselbe und langweilig und ach Gott, jetzt braucht man nicht mehr weiter zu gucken. Es ist einfach so, dass auch viele Dinge, wenn man die nochmal ansieht oder ein bisschen tiefer nochmal ansieht, dann sieht man plötzlich noch was ganz anderes da drin. Also ich bin davon überzeugt, man wird es in einem menschlichen Leben nicht schaffen, im Mikroskop nichts mehr zu sehen, was neu ist.
Luisa Bengtsson ist seit 2024 Leiterin der Abteilung Museum und Gesellschaft des Botanischen Gartens in Berlin. Das ist ein Ort der Forschung, aber für viele ist es erstmal ein Ort der Freizeit. Und wie bekommt man jetzt Menschen, die sagen, ich will mich erholen, ich will sozusagen mich entspannen, dazu, sich mit der Welt der Pflanzen intensiver auseinanderzusetzen? Und spielt da vielleicht das Mikroskop auch eine Rolle?
Die Antwort ist eigentlich eine ziemlich klassische Antwort aus der Wissenschaftskommunikation. Es muss etwas sein, was relevant ist und faszinierend. Und gerade, also wenn man zur Mikroskopie kommt, also Faszination pur, ja, und Pflanzenwelt sowieso. Und das ist ja das, was wir im Botanischen Garten auch versuchen mit unserem Bildungsprogramm zum Beispiel, dass wir die Besucherinnen darauf aufmerksam machen, ein bisschen genauer hinzuschauen. Ja? Also nicht nur klar, grün, aber wirklich ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil wenn man genauer hinschaut, dann sieht man die biologische Vielfalt. Dann fängt man an, die auch zu schätzen und zu verstehen. Und das sind die ersten Schritte. Und wenn man dann noch mit dem Mikroskop reingucken kann, mal so ein Pollenkorn sich unter Elektronenrastermikroskop anschaut, das ist völlig andere Welt als das, was man so normal im Vorbeilaufen sieht.
Tim Florian Horn ist Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. Da gehören die beiden Planetarien dazu, also hier an der Prenzlauer Allee und am Insulaner, aber natürlich auch die Berliner Volkssternwarte, weil ja viele immer fragen, kann ich denn da durchgucken oder kriege ich da irgendwie eine tolle Show geboten? Beides muss man sagen. Wie ist das eigentlich? Wann schauen Sie denn statt ins All mal durchs Mikroskop und was lernen Sie denn da für den Blick ins All?
Ich glaube, dass das Wichtige ist, diese Gegenüberstellung zu machen, auch im Planetarium. Das, was wir mittlerweile in den digitalen Planetarien machen, ist ja nicht mehr nur, dass wir die Bilder vom Hubble Space Teleskop oder einfach schöne Fotos zeigen, sondern dass wir wissenschaftlich visualisieren, wie das Universum im Großen und im Kleinsten zusammenhängt. Wir können Photosynthese zeigen, wir können Plattentektonik erklären, wir können erklären, wie Proton-Proton-Ketten funktionieren im Inneren der Sonne. Und wenn es aber darum geht, zu erzählen, warum das relevant ist, dann müssen wir über biologische Themen im Planetarium erzählen. Wir suchen nach Welten, die bewohnbar sind, Exoplaneten, die irgendwie flüssiges Wasser haben. Aber wie das Leben entsteht, warum das Leben vielleicht auch besondere Orte braucht, das können wir über andere Themen und andere Veranstaltungen präsentieren. Die technischen Möglichkeiten des Planetariums erlauben das. Wir machen 360-Grad-Video mittlerweile und können dann eben auch Aufnahmen aus Mikroskopen direkt im Planetarium zeigen und dadurch auch noch eine andere Relevanz herstellen der Wissenschaftskommunikation im Planetarium, aber auch eine andere Emotionalität. Weil das kennen wir von unserem Planeten. Wir wissen vielleicht, wie manche Tiere aussehen. Wir wissen vielleicht nicht, wie die in 30 Metern Größe in der Kuppel aussehen. Ist auch spannend, manchmal das anzuschauen. Aber diese Gegenüberstellung ist das, was es mittlerweile so spannend macht, für Planetarien auch neue Inhalte und andere Inhalte zu zeigen.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber der Zeitung Politik und Kultur. Sie sind ja berühmt, manche würden sagen, Sie sind berüchtigt dafür, Themen vorzuschlagen, bei denen viele in der Kulturwelt sagen, na, das ist jetzt aber weit hergeholt. Warum ist das Thema Mikroskopie für die Kulturverantwortlichen, für die Kulturschaffenden und für die Kulturnutzenden so wichtig, dass sie sich damit beschäftigen sollen?
Also ich finde es gar nicht weit hergeholt, sondern ich finde, es liegt ganz nah beieinander. Wir im Kulturbereich beschäftigen uns ja intensiv mit allem Visuellen auch, mit den Bildern, mit der Frage, wie letztendlich Menschen auch das Visuelle wahrnehmen, wie sie Bilder wahrnehmen. Und das Mikroskop ist eine Möglichkeit, in eine ganz eigene, für ganz viele erstmal unbekannte Bildwelt hineinzukommen. Und deswegen finde ich, gehört, wenn ich also eigentlich kulturell die Welt erfassen will, gehört auch der Blick durch ein Mikroskop, aber auch durch ein Teleskop. Also auch, dass ich das ganz Große, das Universum sehe, aber auch das ganz Kleine, den Mikrokosmos sehe, finde ich dazu. Wenn ich das nicht tue, habe ich die Welt eigentlich nie richtig gesehen, nie richtig erkannt. Und wir wollen ja, dass wir die Welt erkennen können. Das ist ja auch eine Aufgabe der Kultur, dass wir auch die Welt verstehen können, dass wir sie erleben können und dass wir sie auch analysieren können. Und dafür ist ein Mikroskop, finde ich, ein genial ideales Instrument.
Nun sind wir hier im Zeiss Großplanetarium. Nun haben wir hier Menschen, die sich intensiv mit Mikroskopen beschäftigen und die Faszination auch haben. Nun werden viele Menschen sagen, das ist weit weg von mir. Was für Erfahrungen machen Sie mit Menschen, die zum ersten Mal sich damit auseinandersetzen müssen? Gibt es da viele Hemmschwellen? Gibt es da große Vorbehalte? Fehlen einfach manchmal die Gelegenheiten?
So ganz spontan kommt eigentlich niemand. Der muss schon eine gewisse, soll ich sagen, Hemmschwelle überwunden haben, um überhaupt zu uns zu kommen, zu der mikroskopischen Gesellschaft beispielsweise. Wenn man das erste Mal vor einem Mikroskop sitzt, dann sieht man ein paar Handknäufe und Dinge, die man bewegen kann. Aber wenn man überhaupt gar keine Vorstellung hat, wie man damit umzugehen hat, ist schon mal gut, wenn einer von uns daneben steht und sagt, mach mal so, so, so und so. Vielleicht zum Schluss auch ganz günstig mal das Licht anzuknipsen am Mikroskop. Das hilft dann auch sehr viel. Und dann kann es natürlich kommen, dass dann sehr schnell die Faszination kommt, weil man da etwas zu sehen bekommt, was man in der Regel vorher nicht gesehen hat. Speziell, wenn jetzt so ganz Neulinge zum Mikroskopieren kommen, die sind nahezu über jedes, was man da sieht, fasziniert und können da vielfach gar nichts mit anfangen, was das sein könnte. Es ist einfach nur, was sie sehen, ist so eindrücklich. Ja, man kann wirklich sagen, man taucht in eine andere Welt ein. Und nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich natürlich auch so ein bisschen an diese Welt. Aber wie ich anfangs schon sagte, immer wieder findet man immer noch Neues. Und wir versuchen eben behutsam, ja, Neuankömmlinge einzuführen und einfach ein bisschen Hilfestellung zu geben.
Ich glaube, dass es einfacher wird, immer einfacher wird, sich einem Mikroskop quasi zu nähern. Also ich habe mit 14 Jahren mein erstes Mikroskop bekommen. Und heute kann mein Handy bessere mikroskopische Aufnahmen machen als mein Mikroskop, was ich damals bekommen habe. Dann ist es auch heute viel einfacher, gute Mikroskope zu kaufen, weil man geht einfach mal ins Internet und schaut sich dort an, auf einen dieser vielen Verkaufsplattformen, was man heute wirklich für wenig Geld für hervorragende Geräte bekommen kann, für die man früher sehr, sehr viel Geld ausgeben musste, die aber jetzt sehr günstig verkauft werden. Das heißt, ich glaube, jeder, der heute quasi ein Mikroskop haben will, kann sich ein hervorragendes Gerät kaufen. Und dann, glaube ich, hat Klaus Hausmann recht, dann sollte man sich die Hilfe noch holen, dass man es auch noch richtig gut einstellen kann, damit man nicht irgendwann frustriert ist. Ja, aber wenn man diesen Punkt dann überwunden hat, dann ist man infiziert und ich glaube, das verliert man dann nie mehr.
Ich frage Luisa Bengtson noch mal nach dem Einstieg, insbesondere bei jungen Menschen. Wir könnten ja sagen, eigentlich ist das ein wichtiges Thema, was in jedem Biologieunterricht vorkommen soll. So wie wir früher damals eine Tulpe auseinandergenommen haben und dann später einen Wassertropfen unter dem Mikroskop gesehen haben. Das ist ja eigentlich das Normale, mit denen auch die Faszination nicht nur für Wissenschaft, sondern eben auch für das Kennenlernen des Lebens insgesamt entscheidend ist. Was merken Sie eigentlich, wie viel bringen Menschen schon mit und wo müssen sie möglicherweise sehr viel an Grundinformationen liefern, damit die dann, wenn sie gucken, auch was sehen?
Das sind jetzt viele verschiedene Fragen letztendlich. Also erstmal mit den jungen Menschen. Also ich glaube schon, dass es in den Schulen längst schon angekommen ist an sich. Also die meisten Schulen besitzen ein Mikroskop. Es gibt auch ganz viele hervorragende Schülerlabore, wo auch Schulen, also gerade in Berlin ist ja wirklich eine Fülle an Schülerlaboren, wo auch Mikroskopiekurse angeboten werden für Schulklassen, für alle Alter. Man kann auch selbst sich Mikroskope basteln, gibt es Anleitungen, auch für wirklich nur die Linsen kaufen. Und also das ist für 30 Euro kann man sich schon wirklich richtig gutes Mikroskop auch selbst basteln. Ich glaube, das an sich ist kein Problem. Ich glaube, es ist mehr so das Problem, wie man an die Mikroskopie rangeht in Schulen, jetzt wenn wir bei den jungen Menschen in Schulen bleiben. Das ist häufig so ein Meilen nach Zeit. Prinzip ist. Ja? Und das ist häufig naturwissenschaftlicher Unterricht. Ich glaube, das betrifft nicht nur Mikroskopie, sondern vieles im Unterricht. Das ist zu wenig Entdeckung, sondern so dieses tu dies, dann passiert das, dann tust du das, dann passiert das. Also wirklich so eine Mal nach Zahlen halt. Ne? Und ich glaube, das ist das, was die, vielleicht diese Begeisterung so erstickt. Wir haben im Dänischen Garten zum Beispiel eine große Forschungsabteilung, die sich mit Kieselalgen beschäftigt. Das sind mikroskopische Algen, die 30% unserer Atmungsluft produzieren, wissen kaum welche. Wirklich spannende, kleine, mikroskopische Tierchen, weil man mit bloßem Auge auch gar nicht auseinanderhalten kann. Man muss die aber auseinanderhalten können, um sie verstehen zu können und unsere Welt zu verstehen sozusagen. So, da bieten wir häufiger mal Führungen oder Einblicke eben in unsere Kieselalgenforschung. Und da gehört das Mikroskopieren einfach dazu, weil man sieht die halt unter dem Mikroskop. Und viele haben so eine Angst, was falsch zu machen. Wo es ganz klar ist, einfach nie, einfach ran. Ja? Also dreh mal ein bisschen rum, da passiert nichts. Aber Leute haben einfach Angst. Und das habe ich auch. Ich habe viele Jahre auch an einem anderen Forschungsinstitut, am Max-Selburg-Zentrum gearbeitet. Da haben wir sehr viele Mikroskopie-Kurse gemacht. Und da haben wir auch festgestellt, die Kinder, die gehen ran, wenn Lehrerin dabei ist, dann so ein bisschen so, was muss ich als nächstes machen, was ist das nächste, was ist die Aufgabe. Wenn die Lehrerin nicht dabei ist, weil es so ein offenes Format ist, dann eher so, ja, mal schauen, ja, also mehr so Entdeckung. Und Erwachsene sind sehr so, ich will nichts kaputt machen, ja.
Da hat es das Planetarium leichter, weil im Universum können wir so viel gar nicht kaputt machen draußen. Ich meine, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Der Filmtitel sagt ja was, wenn wir sozusagen ins ganz Kleine schauen und ins ganz Große, da können wir sowieso nicht so viel drehen, meinen wahrscheinlich dann. Also ist es da leichter, vielleicht auch die Lehrer zurückzuhalten, mal nach Zahlen zu verordnen?
Ich fürchte, dass wir genau dieselbe Herausforderung haben, weil auch unsere technischen Geräte, das Teleskop an den Sternwarten oder auch das, was in Schulen mittlerweile an Teleskopen steht, ist teures Equipment. Wir nehmen das genauso wahr, wie Sie das eben beschrieben haben. Die Erwachsenen sind vorsichtig, oh, mache ich was kaputt? Oder wenn sie was gefragt werden, lieber nichts sagen, bevor man etwas Falsches erzählt. Und da müssen wir in der Wissenschaftskommunikation vielleicht ein bisschen umstellen, wie wir in die Fragen rangehen, wie wir an das Publikum rangehen und ein forschendes Lernen auch wieder in die Schule bringen. Denn wenn die Technik überall vorhanden ist, woran scheitert es dann, dass wir in der MINT-Bildung so schlecht dastehen? Dass wir in der MINT-Bildung, die wir brauchen, um faktenbasiert gute Entscheidungen für die Zukunft unserer gesamten Gesellschaft ja, zu treffen, eigentlich Nachholbedarf haben und wieder beibringen müssen, wie ein wissenschaftlicher Prozess funktioniert, was Fakten sind, wie Erkenntnisgewinn funktioniert und das ist im Kleinen wie im Großen gleich. Und wenn man das auch noch wieder miteinander verbinden kann, umso besser. Weil die Schülerinnen und Schüler, die bei uns in den Planetaren sind oder in den Sternwarten sind, wissbegierig ohne Ende. Das ist unglaublich toll zu sehen, mit welcher Neugier die vor einem sitzen. Und irgendwas passiert aber in der Schule, dass wir es schaffen, denen das Interesse und die Neugier im Universum, im Großen wie im Kleinen, abzutrainieren. Und da müssen wir als Gesellschaft nachsteuern.
Ist das eigentlich, Kultur ist ja ein großer Begriff, ich bin Lateiner, Cultura, also ne, Ackerbau gehört auch dazu, aber ist das in der Kultur nicht manchmal ähnlich? Also dass auch da quasi das Herausspüren, das Probieren ganz schnell abgefedert wird, indem es eingepackt wird in feste Formate, in feste Strukturen und dann kommen hinterher noch die Kulturkritiker und beurteilen das dann. Also können wir im Grunde genommen da ähnliche Prinzipien sehen, wo wir auch gemeinsam gucken müssen, wie wir das verändern?
Also ganz sicher, also ich habe gerade gedacht, ich höre meinen eigenen Bereich. Ja, letztendlich, also wenn ich mir die kulturelle Bildung anschaue, dann stehe ich vor genau denselben Fragen. Die Leute haben Ängste, Sorgen, man könnte etwas falsch machen. Dabei kann man in der kulturellen Bildung gar nichts falsch machen. Das geht gar nicht, ja, weil es ja ganz unterschiedliche Wege und Zugänge gibt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir Türen öffnen, damit Menschen da auch wirklich durchgehen können. Wenn die erst einmal da durchgegangen sind, wenn die Faszination übergesprungen ist, dann brauchen sie auch niemand mehr, der sie ständig an der Hand nimmt. Aber dass man eben diesen Weg erstmal geht, das muss man, glaube ich, schon ermöglichen. Und da können wir voneinander auch viel lernen. Das ist mir auch immer so wichtig, dass wir aufhören zu sagen, das eine ist nur Kultur und das eine ist nur kulturelle Bildung, das andere sind die MINT-Fächer, ja, also die Naturwissenschaften, wissenschaftlichen Fächer. Nein, ich glaube, wir stehen vor genau denselben Fragen, die wir gemeinsam lösen müssen und wir sollten die Erfahrungen, die wir untereinander gesammelt haben, viel stärker miteinander austauschen.
Revolution des Sehens. Also mir fällt da immer dieses berühmte Bild ein von einem Menschen, der innerhalb einer Himmelskugel steht und dann mit dem Kopf durchgeht. Das kennen Sie alle, das ist ein ganz großes Bild. Und das zeigt sozusagen diesen Aufbruch in der Renaissance zu neuen Formen des Wissens. Deshalb würde mich mal interessieren, können wir uns eigentlich heute noch vorstellen, wie eine Welt ohne Mikroskop und Teleskop überhaupt aussah? Klaus Hausmann, Sie haben mir vorhin erzählt, als Sie sozusagen an einem altsprachlichen Gymnasium waren, hat Ihnen nie jemand was über Einzeller erzählt. Ja. Das mussten Sie hinterher erst herausfinden. Ja. Also offensichtlich an diesem Gymnasium gab es noch eine Welt davor.
Ja. Das ist also in der Tat so, wir können heute nicht mehr leben ohne die mikroskopische Dimension. Sie ist einfach da, wir leben damit. Genauso kann man aber auch sagen, wenn wir so etwas nie gesehen haben, und da kommen Sie eben auf meine Schulbildung zu sprechen, im altsprachlichen Gymnasium hat die mikroskopische Dimension keine Rolle gespielt, beziehungsweise eine derartig untergeordneten, dass ich das Abitur ohne ein Wissen über Einzeller bestanden habe tatsächlich. Für mich war das dann in der Tat so, dass ich in eine ganz neue Welt eingetaucht bin. Und ich wahrscheinlich, weil ich so wenig wusste, war ich derartig fasziniert, als ich Biologie studiert habe, von diesen Einzellern, dass ich ein Leben lang dabei geblieben bin. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, können wir uns ein Leben ohne Mikroskopie vorstellen? Nein, ich denke, unser Leben hat die mikroskopische Dimension mit drin. Genauso, und das haben wir ja doch die meisten, die ganze Revolution der Computertechnik erlebt. Als ich in der Grundschule Schreiben und Lesen gelernt habe, das ging nicht mit irgendeinem Computer, das gab es nicht. Wir hatten tatsächlich eine Schiefertafel und einen Griffel und haben damit gelernt.
Mich würde noch mal interessieren, sozusagen, welche Revolution eigentlich da drin steckt. Also was wir anders sehen auch als die Menschen des Mittelalters zum Beispiel.
Man muss sich einfach mal vorstellen, also bevor das Mikroskop da war, gab es schon das Teleskop, das ist ganz spannend. Also wir haben schon vorher quasi in die Weiten des Universums geschaut, aber wir haben noch nicht in das Kleine geschaut. Das heißt, wir wussten zum Beispiel nicht, was uns krank macht, ja, bevor wir das Mikroskop gehabt haben. Mit dem Mikroskop haben wir dann die ersten Bakterien quasi gesehen. Erst wenn man die Bakterien irgendwann mal gesehen hat, kann man sie auch bekämpfen. Später haben wir die Mikroskoptechnik quasi noch einmal verfeinert, von dem Lichtmikroskop in ein Elektronenmikroskop, dann konnten wir sogar die Viren uns anschauen. Und jetzt, wie wir die Corona Epidemie gehabt haben, werden sich vielleicht noch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern. Da haben wir diesen wunderbaren Knäuel mit diesen Ecken und Häkchen und so weiter gehabt. Das ist ja letztendlich eine vereinfachte Symbol dessen gewesen, was man unter dem Elektronenmikroskop gesehen hat. Also ich glaube, unsere gesamte Welt, unsere gesamte Gesundheit, wie wir uns als Mensch verstehen, dass wir eben, weiß ich nicht, unsere Blutkörperchen erkennen, dass wir nicht einfach nur eine rote Flüssigkeit haben, die durch den Körper läuft, sondern dass die aus bestimmten Bestandteilen besteht. Alles das haben wir ja erst sehen können, nachdem wir ein Mikroskop gehabt haben. Das heißt, unsere Gesellschaft, so wie sie heute ist, ist ohne den mikroskopischen Blick überhaupt nicht denkbar.
Ich finde, was wir mit Mikroskop vor allem gesehen haben, ist, dass die Gemeinsamkeiten unter Lebewesen, also das ist also eben das Blut von Tieren, von Menschen, gleiches Aussehen letztendlich, gleiche Bestandteile. Ja? Also alle diese Gemeinsamkeiten, die mit bloßem Auge nicht feststellbar sind. Also dieses tiefer Reinschauen, festzustellen, oh, wir gehören irgendwie doch alle zusammen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch.
Jetzt ist gerade das Stichwort Corona gefallen. Gibt es denn so, kann man denn sagen, auch in der Wissenschaftskommunikation, es gibt so Unglücksfälle, die Glücksfälle werden, weil plötzlich sich alle danach, also alle nach Informationen suchen und gerne mehr wissen wollen. Braucht es sowas?
Ich weiß nicht, ob wir unbedingt mehr Covid-Fälle
brauchen. Das brauchen wir nicht.
Wenn wir das so sehen würden, dann nein. Aber nee, tatsächlich, also gerade zu dem Zeitpunkt habe ich auch in einem biomedizinischen Forschungsinstitut gearbeitet. Natürlich, also der Ansturm an das Institut mit Anfragen und Interesse an der Forschung war also wirklich merkbar. Also das konnte man wirklich spüren. Das war unglaublich. Aber ich glaube grundsätzlich, also jetzt zum Beispiel in der Botanik, es gibt sehr viel Interesse für Natur und gerade jetzt für dieses sich mit Natur auseinandersetzen und irgendwie auch so das Bedürfnis, Natur zu retten. Und das merken wir mit sehr vielen Anfragen von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Aber eben nicht nur im Sinne von, ich möchte jetzt irgendwas Nettes über Pflanzen machen, also ganz jetzt wirklich ganz salopp ausgedrückt, sondern wirklich, ich möchte mich mit der Pflanze beschäftigen. Ich möchte verstehen, wie sie aussieht. Ja, kann ich reinkommen? Kann ich mit euch, mit Forschenden hier sprechen, wie das wirklich alles zusammenhängt? Dieses Interesse ist wirklich da. Und ich glaube, das ist zwar jetzt, also Klimabedrohung ist jetzt nichts, was plötzlich ist oder dass jetzt einfach nur so ein Hoch ist und wieder weggeht. Also das ist eine permanente Krise. Aber trotzdem eine, die schärft, glaube ich, für das Bewusstsein dafür, wir müssen was tun. Und treibt schon Menschen dazu, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Natur, biologische Vielfalt in der Stadt, ja, also urbane Natur, also all diese Themen sind plötzlich wirklich in. Also die sind, also wenn wir sehen in Berlin zum Beispiel diese Baumpflanzeninitiative, ja, die ist ja, also hat ja unglaubliche Rückhalt auch in der Gesellschaft, ja. Und das wäre vielleicht vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so vielleicht nicht so denkbar, ja.
Ja, ich komme jetzt noch mal ein bisschen mehr auf das Ursprüngliche zurück. Wie ist die Mikroskopie überhaupt in unser menschliches Leben hereingekommen? Ne? Hat da eine Truppe von Wissenschaftlern gesessen und hat gesagt, so, jetzt müssen wir hier doch mal sehen, was hinter dem möglich ist. Irgendwas muss da ja noch sein. So ist es ja nicht passiert. Ne? Es ist so passiert, dass Antoni van Leeuwenhoek, ein Tuchhändler, wir würden heute sagen, da war so ein kleiner Spinner, der hat sich alles Mögliche mit einer dicken Lupe angeguckt. Das war ein absoluter Laie, der von keinem gesagt gekriegt hat, jetzt guck mal endlich nach, was wir da zu sehen kriegen. Nein, er hatte einfach diese unsägliche Neugier, muss wohl finanziell gut gestanden haben. Das kam gar nicht so darauf an, dass er sein Tuch verkauft kriegt. Er hat da ins Mikroskop reingeguckt und hat alles Mögliche gesehen, was kein Mensch, wirklich definitiv kein Mensch vor ihm gesehen hat. Und das Gute war dann, dass er das, was er da gesehen hat, alles aufgeschrieben hat in Briefen. Er hat sich aber überhaupt nicht gescheut, seine Briefe zu der allerhöchsten wissenschaftlichen wissenschaftlichen Institution nach England zu schicken, zur Royal Society, sodass wir wie heute wirklich sagen können, ja, er hat die Einzeller gesehen, er hat Bakterien gesehen, sonst hätte die ja überhaupt nicht zeichnen können, weil vorher kein Mensch die gesehen hat. Und der war dann gewissermaßen derartig penetrant, dass der immer wieder diese Briefe da nach England geschickt hat, bis die da die Wissenschaftler gesagt haben, jetzt reißt langsam, der nervt uns derartig, jetzt geht da mal einer von uns hin, von den gestandenen Wissenschaftlern, und dann werden wir kurzum sagen, ist ja alles dummes Zeug, was er da macht, soll lieber seine Tücher verkaufen. Und dann sind wirklich die höchsten Wissenschaftler der damaligen Zeit, die sind hingegangen zu ihm, haben das gesehen, und dem blieb gar nichts anderes übrig, als zu sagen, tatsächlich, das gibt's. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass das, was dann nachher für die gesamte Menschheit wirklich wichtig ist, dass das einen Ursprung hatte bei so einem etwas durchgeknallten Mikroskopiker.
Angesichts der aktuellen Zeitläufe scheint ja der Blick in einen Wassertropfen viel angenehmer zu sein als in die Abendnachrichten. Ist das vielleicht nur Eskapismus? Nein, es könnte auch der Versuch sein, einen klaren Kopf zu behalten. Im Rahmen der Thementage Unsichtbare Welten vom Mikrokosmos zum Universum sitzen wir hier im Zeiss Großplanetarium Prenzlauer Allee in Berlin, feiern das 40-jährige Bestehen der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft und fragen nach den Brückenschlägen zwischen den wissenschaftlichen und den gesellschaftlichen Kulturen. Wir tun dies hier mit Luisa Bengtsson, Botanischer Garten, Klaus Hausmann, Berliner Mikroskopische Gesellschaft, dem Florian Horn, Stiftung Planetarium Berlin und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber der Zeitung Politik und Kultur. In der Aprilausgabe 2026 wird das Thema die Revolution des Sehens thematisiert. Wir haben eben über Nerds gesprochen, über Außenseiter, die eine Idee haben, wo die so eine Fachwelt erstmal sagt, das kann gar nicht stimmen. Tim Florian Horn, wie findet man denn heraus, dass es vielleicht doch stimmt und dass andere Nerds dann möglicherweise nur nerven? Also es muss ja Unterscheidungskriterien geben.
Es gibt ja Gott sei Dank den wissenschaftlichen Prozess, dass wenn eine Theorie aufgestellt wird, andere diese überprüfen und man sich eigentlich ja gegenseitig auf Spur hält. Das ist ein universelles Prinzip, wie wir Wissenschaft betreiben. Nur scheint das manchmal auch nicht mehr so ganz in der Gesellschaft überall der Fall zu sein. Sie sagten so schön, dann kann man alles behaupten und es ist manchmal viel Meinung und wenig Wissen da. Es bedarf, glaube ich, Einrichtungen wie dann im Botanischen Garten zum Beispiel, dass wir über Wissenschaft kommunizieren, aber auch, um das wirklich ein bisschen als mein Mantra zu erzählen, den wissenschaftlichen Prozess demokratisch darzulegen. Weil gerade auch unter Corona war so ein bisschen die Frage, was passiert da eigentlich, was ist der wissenschaftliche Prozess, wie funktioniert das eigentlich, wenn da so ein RNA sonst was irgendwie gebaut wird. Und dafür müssen wir, glaube ich, nochmal anders lernen, deutlich zu machen, wie Wissenschaft funktioniert und auch die Möglichkeit geben, viel mehr als das vielleicht vor 50 oder 100 Jahren der Fall war, selber Wissenschaft zu Hause zu betreiben und diese Bürgerwissenschaften einzubetten in den großen wissenschaftlichen Prozess. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen am Anfang. Aber zum Beispiel die Astronomie kann ein gutes Beispiel sein, weil viele Menschen haben gute Teleskope zu Hause, die früher vielleicht in Vereinen organisiert waren, jetzt es so Online-Foren und sonst was gibt, dass man mit modernen neuen Teleskopen gemeinsam Dinge beobachtet, die Daten automatisch hochgeladen werden und der Wissenschaft zur Verfügung steht. Und ich merke, wie spannend das ist bei der Astronomie. Hunderttausende Menschen beobachten zum Beispiel Exoplaneten, also einfach nur den Stern erstmal und gucken im Licht des Sterns, wann wird er dunkler. Daraus kann man sehen, ob die eigene Planetensysteme haben. In der Forschung sind die Gelder beschränkt, die Beobachtungszeit ist beschränkt. Aber wer ein Teleskop hat und einfach das Ding in den Garten stellt, kann Teil des Papers werden, Teil der Veröffentlichung werden, vielleicht auch irgendwann mal Teil des Nobelpreises.
Ich glaube, wir, die Mikroskopie betreiben, sind noch auf dem Weg zum Citizen Science, also den Bürgerwissenschaften. Da sind andere Wissenschaften weiter. Aber das ist eine ganz große Chance. Also eine ganz große Chance, weil man kann eben noch ganz viel erkennen. Also ich schaue mir unglaublich gerne Schleimpilze unter dem Mikroskop an. Schleimpilze sind keine Pilze, sondern sind irgendetwas zwischen einer Pflanze und einem Tier und haben eine total spannende Form der Verwandlung. Und ich kann Sachen sehen unter dem Mikroskop, die ich zumindest vorher nicht gesehen habe. Und es gibt sehr oft auch Sachen, da glaube ich, dass auch noch wenig andere sie gesehen haben, ja, weil nämlich so viel man sich noch gar nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, dass Menschen, die sich mit Mikroskopie beschäftigen, die sich ja ein bisschen auch nerdisch verhalten, das heißt da auch wirklich hineingehen und ein bisschen obsessiv sind, der Wissenschaft auch neue Erkenntnisse mitgeben können.
Sind Sie da beim Botanischen Garten weiter, was Citizen Science angeht?
Ja, wobei wir viel weiter sein könnten und ich arbeite daran, dass wir auch weiter werden, sein werden. Wir haben gerade ein großes Projekt, was schon wirklich seit mindestens 5 Jahren länger läuft, das heißt Herbonauten, hat wenig mit Mikroskopie und Pflanzenbeobachtung per se zu tun. Es geht darum, dass wir Hilfe von Bürgerinnen brauchen, alle unseren historischen Herbarbelege zu transkribieren. Die sind teilweise in Zitalin geschrieben oder auf anderen Sprachen oder also einfach handschriftlich, also wirklich so historische Herbarbelege. Und da sind tatsächlich jetzt schon über 1,5 Millionen Herbarbelege von Bürgerinnen tatsächlich transkribiert worden. Was wir aber jedes Jahr mitmachen, ist das City Nature Challenge. Und da kann ich auch ein bisschen Werbung für eigentlich machen. Es ist jetzt nicht unsere Veranstaltung. Das ist etwas, was jedes Jahr in der ganzen Welt stattfindet. Und es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger in Städten, also geht um urbane Natur, aufgefordert werden, eine App, die heißt iNaturalist, ist Open Source, frei für alle, einfach durch die Gegend geht und einfach dokumentiert, was man alles an Pflanzen, Insekten, Sonstiges in der Stadt sieht. Und das Ganze wird hochgeladen und das Gute ist, die Daten, die werden tatsächlich für die Forschung benutzt. Und zwar werden in Realtime durch verschiedene Biodiversitätsinformationsnetzwerke hochgeladen, Datenbanken. Und das regt schon dazu an, sich wirklich näher mit Natur zu beschäftigen. Ja? Und wir bräuchten einfach viel mehr davon, dieses einfach Augen auf und gucken, weil wenn man schon mal etwas gesehen hat, dann will man auch tiefer reingucken. Und ich hoffe, wir werden in Zukunft auch noch viel mehr davon machen.
Vielleicht darf ich da noch etwas zu sagen. Bei diesen sogenannten Hobby-Mikroskopikern ist es ja jetzt eigentlich in der Regel nicht so, dass die sagen, oh schön, jetzt haben wir ein Mikroskop, jetzt gucken wir alles an, was uns da über den Weg läuft, vielleicht am Anfang. Aber irgendwann fangen viele an, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Dann steigen die da richtig tief ein. Beim Olaf sind das eben die Schleimpilze, die ihn faszinieren. Und je mehr er da sich einarbeitet, umso mehr kann er auch in der Tat Entdeckungen machen, die bislang überhaupt noch gar keiner gemacht hat. Weil so ein Hobbymikroskopiker hat viel, viel mehr Zeit und Muße, sich mit dem Thema zu beschäftigen, als ein Wissenschaftler, der im Hinterkopf hat, ich muss jetzt gleich noch einen Antrag schreiben, damit ich die nächsten 2 Jahre weiter forschen kann. Und so gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Mikroskopikern, Hobbymikroskopikern, die wirklich hohe Spezialisten auf ihrem eigenen Gebiet sind. Die haben vielfach Angst, das zu veröffentlichen. Jetzt nicht, weil sie meinen, das ist Unsinn oder lohnt sich. Nein, sie haben einfach diese Barriere, was zu Papier zu bringen und einzureichen. Also in einer wissenschaftlichen Zeitschrift würden die nicht so ohne weiteres was einreichen, einfach aus Bedenken. Da gab es über 100 Jahre eine Zeitschrift, Mikrokosmos hieß die, die gerade für diesen Grenzbereich da war. Und da sind dann in der Tat vielfach doch sehr bemerkenswerte Ergebnisse erzielt worden. Es ist leider so, denke ich, bei den Mikroskopikern, den Hobbymikroskopikern, die sitzen gerne für sich im Kämmerlein, ganz alleine, am besten ein bisschen abgedunkelt. Und die sind nicht so freudig zusammen mit vielen anderen. Also nicht alle, aber doch größtenteils.
Deshalb gibt es vielleicht auch viel mehr, als wir eigentlich in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Ganz genau. Ist das bei Menschen, die in die Sterne gucken, anders? Sind die extrovertierter? Oder?
Also historisch würde ich sagen, ist es vielleicht auch in der Entwicklung des Teleskops ähnlich wie beim Mikroskop. Da war es auch ein niederländischer Erfinder, der das getüftelt hat. Es war dann der extrovertierte Galileo Galilei, der von dieser Erfindung gehört hat und die groß gemacht hat durch sehr großes Selbstmarketing. Aber wenn man sich heutzutage anschaut, wer Astronomie in der Freizeit betreibt, dann ist das ähnlich vielleicht. Es gab ja lange wirklich viele, viele Vereine, die amateurastronomisch gearbeitet haben. Vereine haben heute große Nachwuchssorgen, junge Menschen zu finden, die in so Vereinsstrukturen zu Hause sein wollen. Es ist ein bisschen fluider, wer sich um was kümmert, für was interessiert. Aber es ist viel einfacher geworden, viel durchdringlicher geworden, wie man Astronomie betreibt oder wie man verschiedene wissenschaftliche Hobbys betreiben kann. Weil gerade für 120 Euro oder für 200, 300 Euro kriegt man schon gute Teleskope, mit denen man beobachten kann. Und es gibt so eine Bewegung der Street Astronomy, der Straßenastronomie. Das ist eigentlich begründet gewesen, so ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, dass Menschen für ein paar Pfennig in den Himmel geguckt haben, also ein paar Pfennig Eintrittsgebühr, das Teleskop an der Ecke gestellt haben, dass man in den Himmel gucken konnte. Und das ist gerade dabei, sich so wiederzubeleben. Das ist kein Verein, der das organisiert, aber in Berlin sind es zum Beispiel 1000 Leute, die in einer WhatsApp-Gruppe organisiert sind und dann spontan sich irgendwo hinstellen mit einem Teleskop und anderen Menschen den Himmel zeigen. Das finde ich ganz großartig, weil man dann eben nicht eine, ja, wie uns, eine staatliche Organisation braucht mit einem Stiftungsgesetz und nach TVL bezahlten Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach mal machen und einfach mal einen niedrigschwelligen Zugang zur Wissenschaft bieten. Das finde ich unglaublich genial.
Wobei es schon auch gut ist und wichtig ist, dass es solche Stiftungen gibt, wo Menschen bezahlt werden, wo ich mich dann auch hinwenden kann mit meinen Nachfragen. Wir haben einen Begriff noch gar nicht verwendet, der mir beim Blick durch ein Mikroskop, aber auch beim Blick in den Sternenhimmel immer als erstes aufgeht, nämlich Schönheit, ästhetische Fragen. Form, Struktur, Ornament können wir entdecken. Und vielleicht genauer entdecken, als wenn wir hier jetzt die gepolsterten Stuhlreihen hier im Raum betrachten, weil wir sie isoliert betrachten können. Das sind, Olaf Zimmermann, Begriffe, mit denen wir künstlerische Werke beschreiben.
Na, erstmal, glaube ich, müssen wir feststellen, wie schön unsere Umwelt ist, ja, wie schön die Natur ist, wie schön das Universum ist, wenn wir uns Galaxien oder Nebel anschauen, aber wie schön natürlich auch die mikroskopische Welt ist. Und das hat natürlich ganz vieles auch mit dem zu tun, wie wir eigentlich Schönheit empfinden. Ja? Also Symmetrie zum Beispiel als einen Punkt von Schönheit, die wir empfinden. Finden wir eben, haben wir über Kieselalgen gesprochen. Das wäre zum Beispiel so etwas. Die sind, ich würde sagen, so gut wie alle wunderschön. Ja? Und es sind einfach schöne Naturelemente. Und wenn ich dann mal schaue, wie stark diese Art von Sichtweisen die Kunst geprägt haben. Also wir sehen ja diese Art von Symmetrie, diese Art von Durchdringung, die sehen wir nachher auch wieder in Kunstwerken. Ja, das heißt also letztendlich, glaube ich, gibt es schon so etwas wie eine universelle Schönheit, die unsere Welt ausmacht. Und das ist, finde ich, ja auch das Spannende, versuchen, dieser Schönheit näher zu kommen. Also es ist gut, wenn man biologische Zusammenhänge kennt, aber man muss sie auch nicht kennen, um die Schönheit zu erkennen. Also es reicht einfach auch, und ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen, ich schaue mir zum Beispiel die mikroskopische Welt an, weil ich sie einfach schön finde. Und ich sage jedem, ich sag mal, das Leben in einem Wassertropfen, also nicht dem Wassertropfen, den ich aus dem Wasserhahn habe, sondern dem Wassertropfen, den ich vielleicht aus einer Pfütze genommen habe, ist einfach schön. Und sich dieser Schönheit hinzugeben, glaube ich, das ist etwas, was den Menschen auch wachsen lässt einfach.
Speziell bei mir war das so, ich bin in die Elektronenmikroskopie eingedrungen und habe da Dinge gesehen, die mich einfach berührt haben. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht erklären, wofür die da sind. Die sind einfach schön. So, und dann fängt man doch an, etwas zu grübeln. Existiert Schönheit, die wir als schön empfinden, aber wofür ist diese Schönheit überhaupt da? Ne? Da fängt es an, philosophisch zu werden. Wir haben das dann genannt unadressierte Schönheit. Und die wird erst dadurch klar, dass wir uns das angucken und das als schön empfinden, ohne da irgendetwas direkt hinter zu interpretieren. Also das ist mir mehr als einmal passiert, Strukturen gesehen zu haben oder Anordnungen von Strukturelementen, die man als schön empfindet. Und ein anderer Punkt ist mir noch wichtig, ist ja gerade angesprochen worden, Symmetrie. Symmetrie spricht uns an. Da wird die Sache aber interessant. wenn man rein so, sag mal technisch, so symmetrische Strukturen malen würde, dann werden die nach einer gewissen Zeit langweilig. Und dann fragt man sich, wenn man sich das anguckt, wieso werden die langweilig? Warum sind denn die Originale nicht langweilig? Und da zeigt sich immer wieder, an ganz kleinen Stellen wird diese Symmetrie durchbrochen. Da ist eben nicht alles absolut glatt. Und das fand ich immer, ist dann der Ausdruck des Lebendigen, dass diese Ausbrecher, die wir als im Endeffekt als angenehm empfinden. Und das andere ist langweilig nach einer gewissen Zeit.
Das ist übrigens auch ein wichtiges Plädoyer dafür, dass wir unserer eigenen ästhetischen Empfindung durchaus trauen sollten, auch wenn wir nicht ausgebildet sind in bestimmten Bereichen. Wie ist das eigentlich im Botanischen Garten? Wie wird es denn sein, wenn 2027 das Botanische Museum wieder die Dauerausstellung groß eröffnen wird? Spielt das denn eine Rolle, das Schönheitsempfinden der Menschen, die kommen, abzuholen und es zu unterfüttern mit diesen Erkenntnissen, was wir eben von Herrn Hausmann gehört haben?
Na, im Prinzip haben Sie unsere neue Darstellung jetzt schon beschrieben. Also genau darum geht's.
Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Ich möchte sie auch sehen irgendwann.
Genau. Nein, aber die neue Darstellung, also da geht's genau darum. Die ganze Schönheit, die ganze Pracht, die ganze Vielfalt von der Pflanzen-, Algen- und Pilzenwelt darzustellen, aber nicht darzustellen im luftleeren Raum, sondern in der Beziehung zum Menschen. Also in der Ausstellung geht's darum, wie wir Menschen mit der Natur interagieren und wie Natur mit uns und was da für verschiedene Stationen es gibt. Also es gibt eine Reise durch Zeit, es gibt eine Reise durch Raum, es gibt einfach verschiedenste Ansatzpunkte, wie man sich dem Ganzen, dieser Beziehung nähern kann. Wir widmen uns auch der Pracht Natur, also das mikroskopisch wie makroskopischen. Also es wird dort ein Thema sein, ja.
Es gibt so Vorurteile älterer Menschen, so wie mir, die sagen, na ja, die TikTok-Generation, da braucht es 0,3 Sekunden, ob sie sich was angucken oder ob sie es wegwischen. Bis ich im Mikroskop das Bild scharf gestellt habe, ist die Zeit schon wieder rum. Oder ist das im Moment ein Vorurteil, dass wir sagen, nein, es gibt eine Bereitschaft, eine Leidenschaft auch junger Menschen, sich eben nicht darauf zu verlassen, dass ich ja die Rückseite des Mondes dank Artemis II als Foto im Internet sehen kann, sondern ich möchte trotzdem selber sehen.
Ja, selber sehen und selber erfahren. Wir sehen in den Besucherzahlen der Stiftung Planetarium Berlin ein riesiges Interesse am Kosmos, weil es mehr denn je um eine persönliche Einordnung geht. Vielleicht auch so ein bisschen nach der Covid-Zeit, dass wir selber wissen wollen, auch die jungen Gäste wissen wollen, wo stehen wir in Raum und Zeit. Das kann der Blick durch das Teleskop selber bieten, das kann aber auch eine Veranstaltung im Planetarium bieten, weil die sind normalerweise eine Stunde lang und ich habe nicht das Gefühl, dass sich da eine Wahrnehmung verändert, weil der Blick in den Sternenhimmel etwas ganz tief archaisch in uns weckt. Das große Gefühl, was ist das da oben? Sind das kleine Löcher im Himmelszelt? Sind das irgendwelche Feuer, die da irgendwelche Götter hingehängt haben? Wenn ich mit Protonkette und Fusion anfange, dann ist vielleicht sofort ein bisschen zu viel. Aber eine Einordnung zu nehmen, die Sterne da oben funktionieren genauso wie die Sonne. Im Inneren werden schwere Elemente hergestellt, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen. Alles, woraus wir bestehen, ist ein Stern zusammengebacken worden. Wir sind Sternenstaub, wir sind Teil des Universums. Und schon hat man jeden Gast. Weil jeder Gast, ob groß und klein, merkt, oh, ich gehöre zum Universum. Und nicht, weil das so riesig ist und weit weg ist, sondern ureigens, woraus ich bestehe, ist Teil des Universums. Und auch die Kieselalge und auch das Coronavirus, aber auch der Pluto. Und so kann man ein gutes Gefühl dafür mitgeben, auch künstlerisch, auch emotional. Wir sind Teil von etwas Besonderem und vielleicht sind wir die einzigen im ganzen Universum, die über Schönheit und Einmaligkeit der Erde und des Lebens sich Gedanken machen. Deswegen sind wir eben nicht, ja, hoffentlich so klein auf der Erde, sondern es muss andersrum sein. Wir sind die Statthalter des Universums. Wir sind die einzigen vielleicht. Also müssen wir Wissenschaft betreiben, das alles erforschen. Wir müssen Kultur betreiben, weil es uns nahe gehen muss, weil wir dafür verantwortlich sind, wie das Universum funktioniert und auch in gewisserweise eine andere Perspektive auf die Erde haben müssen. Wenn es der einzige Ort ist, dann müssen wir auch ein bisschen anders damit umgehen und anders lernen, wie er im Großen und im Kleinen funktioniert.
Und nach diesem Plädoyer für die Selbstermächtigung des Sternenstaub geprägten Menschen. Wüsste ich natürlich gerne, wir haben gehört, man kann für einfaches Geld schon auch ein sehr gutes Mikroskop bekommen, schon ein sehr gutes Teleskop bekommen. Man sollte darauf achten, dass es ein Hersteller ist, der auch immer weiter Zusatzteile liefern kann. Und gleichzeitig gibt es Institutionen, die das professionell machen, die Vermittlung professionell machen. Und jetzt stellt sich die Frage, ist denn da genügend Geld im System? Wird dafür genügend getan? Und da würde jetzt Olaf Zimmermann aus den Klagen, die er aus seinen Mitgliedsorganisationen hört, natürlich sagen, nein, es ist immer zu wenig.
Nein, erstmal nein ist natürlich klar, weil man möchte, dass das, was einem besonders wichtig ist, natürlich noch deutlicher und noch klarer auch unterstützt wird. Aber ich glaube, das wurde ja auch eben schon klar. Es gibt gute Möglichkeiten, ja. Es gibt gute Möglichkeiten in der Schule, sich schon mit dem Thema Mikro- und Makrokosmos quasi zu verbinden. Es gibt heute mehr Möglichkeiten, als alle Generationen vor uns je gehabt haben, Zugang zu finden zu diesen Welten. Also jeder, der will, kann. Also ich glaube, das muss man einfach sagen. Früher war das anders. Früher konnte eben nicht jeder, der will, das, sondern aber das können wir heute. Jeder, der will, kann. Und jeder, der noch mehr will, finde ich, hat auch die Möglichkeit, dann noch einen Schritt weiter zu gehen, Citizen Science, also Bürgerwissenschaften zu betreiben, sich zum Beispiel so einem Verein wie der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft anzuschließen, sich da beraten zu lassen, also Zugänge zu finden. Also ich glaube, dass wir heute eigentlich Möglichkeiten der Öffnung haben. Natürlich, die Leute müssen den inneren Mut haben, das selber zu tun. Und letztendlich den allerersten Schritt muss ich immer selber tun und den kann ich auch niemand abnehmen. Aber ich glaube auch nicht, dass die Menschen jetzt an der Hand genommen werden müssen und quasi hin und her gezogen werden müssen. Und woran ich das sehe, ist so, es gibt ja so bestimmte Themen, die die Menschen faszinieren. Der Blick ins Universum fasziniert den Menschen. Ich kann immer nur sagen, wenn man wissen will, was die Menschen fasziniert, muss man sich anschauen, über was Hollywood Filme produziert. Ja, also da gibt es gerade ganz viele, die sich mit dem Thema Universum beschäftigen. So jemand wie ich, der natürlich zur Generation der Trekkies gehört, also Enterprise und so weiter, wird ja alles weiter gemacht. Aber wir haben ja auch genauso diesen Blick in den Mikrokosmos. Also Herr Horner hat ja eben schon gesagt, diese Schrumpffilme, die es also ja auch massenhaft gibt, wo also in der Regel Menschen klein gemacht werden und dann durch den Körper schwimmen können oder sich in irgendeinen anderen als Superman, als Fliege quasi machen kann. Das heißt, wir haben ja diesen Drang, ja, auch uns mit dieser Sache letztendlich kulturell, künstlerisch auseinanderzusetzen. Und ich glaube, bei manchen fehlt jetzt nur der letzte Anstoß zu sagen, jetzt tue ich es einfach.
Ich glaube, von meiner Sicht, natürlich hätte ich sehr gerne mehr Geld für alle Aktivitäten, die ich vorhabe. Leider gibt es immer noch so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken. Also gerade, ich erlebe das sehr stark, gerade weil ich bin ja ziemlich mit meinen Tätigkeiten eine Schnittstelle zwischen Kultur und naturwissenschaftlichem Bereich. Ja? Also mit einem Museum sind wir eigentlich eine naturwissenschaftliche Einrichtung, allerdings auch eine kulturwissenschaftliche. Und jetzt, wenn es um Förderung geht, dann gibt es ja diese Spartendenken. Ja, ihr seid ja schon von dem, weiß nicht, Wissenschaftssenat versorgt, dann was wollt ihr hier beim Kultursenat? Also so. Und das ist einfach schade, dass immer wieder solche Hürden aufkommen. Also ich glaube wirklich an Zusammenarbeit und ich glaube wirklich, dass nicht jede einzelne Institution jetzt irgendwie ein Großartiges bewegen muss, sondern dass alle Institutionen zusammen Großartiges bewegen sollen. Und zum Beispiel jetzt Botanischer Garten zusammen mit Planetarium gemeinsame Sachen macht und das Geld eben sinnvoll einsetzt. Also,
und wir haben da ja auch schon was Gemeinsames vor. Wir wollen nämlich was zum Thema Lichtschmutz oder beziehungsweise zur Rettung der Nacht gemeinsam machen.
Klaus Hausmann, vor 40 Jahren ist diese Berliner Mikroskopische Gesellschaft gegründet worden. Das ist ja noch nicht so alt. Wir denken immer in Berlin, wir haben immer alles als erstes erfunden.
Wir sind ein eingetragener Verein, die Berliner Mikroskopische Gesellschaft. Und ich habe am Anfang in allen möglichen Institutionen Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt. Das war durchweg negativ, Und ich habe es dann frustriert aufgegeben, habe gesagt, in Berlin will man wohl sowas nicht. Ein bisschen finanzielle Unterstützung, dass wir ein bisschen weiterkommen und so. War nichts.
Das war das Forum im RBB 24 Inforadio mit Klaus Hausmann, dem Gründer der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft, mit Tim Florian Horn von der Stiftung Planetarium Berlin, mit Luisa Bengtsson vom Botanischen Garten in Lichterfelde, die Leiterin der Abteilung Museum und Gesellschaft, und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, der Herausgeber der Zeitung Politik und Kultur. April 2026, das Heft gibt es sowohl in haptischer Form wie auch online, und online wird es noch Äonen weiter zu finden sein, sofern das Internet dann auch noch existiert. Ich danke Ihnen im Raum und an den Empfangsgeräten recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.